der nobelsten Regung im Menschen, sich zu seinem Vaterland zu bekennen.
Heute ist der 24.12.2025 und damit der heilige Abend.
Frohe Weihnachten.
Ist ja auch der Tag frohe Weihnachten, genau, an dieser Stelle. Und schöne Feiertage vorab schon mal, falls ihr frei habt. Anders als Gerrit, der morgen buckeln darf.
Und heute.
Nichtsdestotrotz ist ja so ein bisschen auch das der Tag, wo man sich gerne mal was wünschen darf. Und ich könnte mir vorstellen, dass es in einem Bundesland, in dem im nächsten Jahr Wahlen sind, sich vor allem eine Partei eine Sache wünscht. Und zwar, dass die Umfrageergebnisse am Ende auch so kommen und sie damit relativ knapp vor einer absoluten Mehrheit liegen. Die Rede ist hier von der AfD, was erstmal nichts Besonderes ist, aber wenn man sich das nochmal kurz ins Gewissen führt. Die letzte Umfrage ist zwar schon 2 Monate her, also die ist vom 19.10., aber da lag die AfD im Bundesland Sachsen-Anhalt bei 40%. Das heißt, 40% der Menschen in Sachsen-Anhalt wollten die AfD wählen. Als nächste Partei kam die SPD mit 26%. Das ist jetzt nichts Neues, das wissen wir. Aber, und jetzt wird's spannend, kam vor knapp 2 Wochen der sogenannte Sachsen-Anhalt-Monitor heraus. Das ist eine wissenschaftliche Analyse oder eine wissenschaftliche Befragung von Menschen in einzelnen Bundesländern, in diesem Fall eben in Sachsen-Anhalt. Und die kommt eigentlich zu dem positiven Ergebnis, dass knapp 90% der Menschen in Sachsen-Anhalt eigentlich Demokraten sind. Das heißt, jetzt kann man sich die Frage stellen, knapp 90% sagen oder bezeichnen sich selbst als Demokraten. Wie kann es denn sein, dass dann knapp 40% für die AfD stimmen wollen, die ja selbst nun nicht unbedingt sich als klassisch demokratische Partei sieht. Und deshalb würde ich erstmal damit einsteigen, Gerrit. Was ist denn für dich eigentlich eine Demokratie?
Eieiei, Sven, jetzt wird's hart. Ich würde erstmal sagen, ich glaube, die AfD sieht sich selber schon als demokratische Partei, weil du das jetzt so angedeutet hast. Also zumindest sagen sie das ja oder bezeichnen sich ja selber sogar gerne als eine viel demokratischere Partei als andere Parteien.
Ja, jetzt nimm mir nicht den Gag weg, sondern beantworte meine Frage.
Was für mich Demokratie ist? Naja, ich würde es natürlich ganz klassisch, Demos, die Herrschaft des Volkes. Wir haben Wahlen und durch diese Wahlen können auf die eine oder andere Art und Weise die Menschen, die regieren, auch wechseln nach dem Willen des Volkes. Ich finde aber bei der ganzen Debatte, die spannende Frage ist eh grundsätzlich, was Demokratie mit Werten zu tun hat und ob man eigentlich immer das Paket kauft. Demokratie ist gleich auch liberale gesellschaftliche Werte. Wir leben ja, also im Westen ist das ja so. Die Frage ist halt, wie gesetzt ist das eigentlich? Und kann man das auch anders sehen? Und die AfD sieht, glaube ich, genau das eben ein wenig anders. Also Demokratie ja, aber nicht gleichzeitig gelingt mit einem gemeinsamen Werteverständnis, liberalen Werteverständnis, wofür ja vor allem westliche Demokratien stehen.
Ja, und jetzt kommen wir genau zu dem Punkt, auf den ich so ein bisschen hinaus wollte. Denn du hast es ja gesagt, die AfD wird sich natürlich als demokratische Partei sehen und als Demokraten. Ich meine, es gibt auch andere Länder, beispielsweise China, die bezeichnen sich auch als Demokratie. Anders geartet natürlich, aber auch Russland wird für sich in Anspruch nehmen, eine Demokratie zu sein. Auch in Russland gibt es oder gab es Wahlen. Das ist also nicht ausschlaggebend für eine Demokratie. Und das ist genau der Punkt, den ich am Sachsen-Anhalt-Monitor eben auch sehr spannend finde. Denn zum einen sagen 90% der Befragten, dass sie sich selbst als Demokraten bezeichnen würden. Die Macher der Studie kommen aber zu dem Ergebnis, und das ist jetzt der spannende Teil, dass nur noch 44% ohne Wenn und Aber die Demokratie im Sinne des Grundgesetzes befürworten. Und genau das ist der spannende Punkt. Das heißt, die Demokratie, von der wir meistens sprechen und die du ja auch angesprochen hast, also eher diese klassische liberale Demokratie, die auch auf Werten eben wie Menschenrechten, Gleichheit etc. besteht, die ist in Sachsen-Anhalt scheinbar nicht mehr das beliebteste System, sondern nur noch 44% sagen, dass sie genau diese Demokratie, wie wir sie kennen, also wie wir sie in der Bundesrepublik, wenn man so möchte, seit 1949 kennen und die Menschen in den ehemaligen Gebieten der DDR sie immerhin auch schon seit knapp 35 Jahren kennen. Mit mehr oder weniger positivem Beigeschmack muss man auch dazu sagen, das ist auch ein wichtiger Punkt, auf den wir auch nochmal zu sprechen kommen. Aber ich finde es schon spannend, dass die Zahl dort relativ gering ist und man sieht es auch, wenn man das vergleicht, sie ist dort tatsächlich ein ganzes Stück geringer, als sie das in westdeutschen Bundesländern ist.
Ja, es ist tatsächlich spannend, weil selbst, ich sag mal, der radikale Rand der AfD oder der Vordenker oder des Vorfelds der AfD, nicht, zumindest öffentlich nicht, aber auch in den Publikationen, die sie veröffentlichen, keiner von denen sagt, wir wollen die Demokratie abschaffen oder wir wollen freie Wahlen abschaffen. Es geht immer eben darum, eben trotzdem aber dieses liberale Wertefundament abzukoppeln, wenn man denn dann irgendwie Regierungsverantwortung haben kann oder wenn man eben gestalten kann, wenn man eben die Möglichkeit hat, das zu machen. Und die spannende Frage wäre ja dann natürlich, wie würde das denn in der Praxis auch aussehen und inwieweit wären die Rahmenbedingungen für freie Wahlen und Meinungsbildung dann überhaupt noch gegeben? Beziehungsweise die sagen ja, das wäre jetzt nicht gegeben. Aber das ist ja dann im Endeffekt die spannende Frage. Ich glaube nicht, dass die jetzt sagen werden, sobald wir in der Macht sind, setzen wir die Wahlen aus. Das ist ja ganz klar. Und das fordern sie ja auch nicht. Oder das fordert ja keiner von denen. Das ist aber sowieso ein spannender Punkt. Ich glaube, durch das Bestehen der AfD oder den Erfolg der AfD, vor allem auch in Ostdeutschland, geben sie ja auch vielleicht antidemokratischen Kräften ein Angebot, sich selber als demokratisch zu bezeichnen. So wären früher vielleicht dann doch noch mehr, also klassische Neonazis, ja bekennende Antidemokraten sind, die nicht fordern, die keine Demokratie fordern im klassischen Sinne, dass die jetzt auch in Teilen in der AfD aufgehen und dann da natürlich die Erzählung auch mitgehen, dass man natürlich eine demokratische Partei ist und dass man also an dem demokratischen System ja festhält, beziehungsweise in deren Augen ist ja dann wahrscheinlich irgendwie egal ist, weil wenn die AfD dann kommt, dann wird eh alles besser. Ich weiß nicht genau, ob du es jetzt nochmal so explizit gesagt hast, das Spannende daran ist ja auch, 52% gelten dann laut diesem Monitor als sogenannte fragile Demokraten. Die stehen dem System grundsätzlich positiv gegenüber, halten sich aber autoritäre Alternativen offen. Also die schwanken beziehungsweise haben trotzdem eine Affinität oder sagen, naja, wenn es hart auf hart kommt, bräuchte man ja vielleicht doch dann eher etwas Autoritäreres, weil es geht ja unserem schönen Land gerade so schlecht.
Genau, und das ist das Spannende, denn das ist der entscheidende Punkt.
Ich hoffe, da hat man diese Ironie gehört, ne?
Ich glaube, man hat sie gespürt quasi. Du hast es jetzt angesprochen, also diese fragilen Demokraten machen eben den Großteil aus und das, was man klassisch als autoritäre Menschen bezeichnen würde, die sind nur ein sehr geringer Teil der Menschen, die quasi sich wirklich auch explizit als solche bezeichnen. Also das ist ein sehr marginaler Teil, sondern der Großteil wird eben in dieser Studie als fragile Demokraten bezeichnet. Und das ist dahingehend spannend, dass man eben gefragt hat, okay, gesagt, 90% finden die Demokratie eigentlich gut, aber, und jetzt kommt eben das Aber, es könnten sich eben auch bestimmte Menschen vorstellen, dass zum Beispiel eine Partei sich quasi, oder dass es ein Einparteiensystem geben sollte oder dass eine starke Person an der Spitze stehen sollte. Das gibt es tatsächlich, also einen starken Führer.
Ulrich Siegmund.
Wer ist Ulrich Siegmund?
Der Spitzenkandidat.
Ach so, ja, okay. Wobei, man muss ja auch
in Sachsen-Anhalt.
Man muss ja auch sagen, auch da gibt es ja gerade so ein bisschen Streit innerhalb der AfD in Sachsen-Anhalt. Aber
wild,
das ist nochmal
richtig wild. Da wirft der ehemalige Fraktionschef seinen Parteikollegen vor, irgendwie Steuergelder veruntreut zu haben, um Reisen nach Berlin in die Spielhalle zu machen. Noch ist davon aber nichts belegt, muss man sagen, aber er sagt, er hätte Beweise und will ab Januar nach und nach diese Beweise veröffentlichen. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt.
Und das wäre dann so ein bisschen das, worüber wir auch schon vor ein paar Folgen mal gesprochen haben, nämlich diese Spaltung.
Zum Zocken nach Berlin fahren, Alter. Wahrscheinlich in so eine schäbige Spielhölle von irgendwelchen Araber-Clans, gegen die man sonst irgendwie rumhetzt. Und dann fährt man hier auf Steuergeldern hin und verzockt das einfach herrlich. Ein Selbstbedienungsladen.
Was eigentlich traurig ist, weil eigentlich hat ja Sachsen-Anhalt oder haben ja viele ostdeutsche Bundesländer gerade an den Rändern von Städten immer mindestens eine, wenn nicht sogar zwei oder drei Spielos, wenn ich an Gotha zurückdenke.
Meinst du, die sollen lieber in der Heimat zocken?
Ja, sind ja alle so heimatverbunden da, was auch ein Ergebnis ist. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Zurück zu der Frage. Ich würde da nochmal kurz auf diese einzelnen Punkte kommen. Und zwar wurde eben innerhalb des Sachsen-Anhalt-Monitors eben zur Zustimmung zu antidemokratischen Systemalternativen gefragt, und zwar nach Parteiverbundenheit. Und da finde ich es spannend, dass eben gefragt wurde, zum einen, das, was ich eben schon gesagt habe, was Deutschland jetzt braucht, ist eine einzige starke Partei, die die Volksgemeinschaft verkörpert. Da haben wir bei der AfD Zustimmungswerte von circa 65%. Das ist jetzt keine große Überraschung. Was aber spannend ist, dass wir auch bei einer anderen Partei oder bei den Wählerinnen und Wählern oder bei den Parteiverbundenheitsmenschen sind ja nicht die Wähler, auch noch relativ hohe Zustimmungswerte hat, ist das BSW mit knapp 35% und die Union mit knapp 30%. Das heißt, auch da haben wir eine relativ große Verbundenheit und das zeigt sich bei vielen mit einer Ausnahme: Zustimmung starker Führer, der Deutschland zum Wohle aller mit starker Hand regiert. Da ist tatsächlich die SPD zweitstärkste Kraft hinter der AfD. Ansonsten, genau, haben wir eben hier die klassischen Parteien. Die einzigen, die ein bisschen hinten runterfallen bei der Parteiverbundenheit, sind die Grünen. Die tauchen tatsächlich nur bei einem Balken auf. Im nationalen Interesse ist unter bestimmten Umständen eine Diktatur die bessere Staatsform. Da sagen, weiß nicht, 3-4% der Menschen, die sich mit den Grünen verbunden fühlen, dass sie das gut finden. Bei den anderen beiden Werten haben wir eine.
Also so 3-4 Personen in Sachsen-Anhalt.
Genau, also quasi nicht vorhanden. Bei den anderen Parteien eben schon ein bisschen stärker. Aber spannend, dass es eben vor allem bei der AfD, beim BSW und bei der CDU hier doch eine gewisse Zustimmung gibt. Von eben 65% bis zu einem knappen Drittel immerhin noch bei den Unionsverbundenen. Das ist, finde ich, dahingehend spannend, weil, wie gesagt, dieser Aspekt der fragilen Demokraten etwas ist, was mich, wenn man es so möchte, so ein bisschen erinnert hat oder, finde ich, eine gewisse Parallele mittlerweile ergibt, wenn man sich andere Länder in Osteuropa anguckt. Da spricht man ja auch zum Beispiel von fragilen oder von illiberalen Demokratien, die immer stärker werden. Das beste Beispiel dafür ist Ungarn oder Polen war auch ein Beispiel, als eben die PiS-Regierung noch relativ viel Einfluss hatte. Und das ist ja im Endeffekt, finde ich, so ein bisschen genau das, wohin sich das auch entwickelt, dass man eben keine klassischen westlichen liberalen Demokratien mehr hat, sondern dass man sich eben auch Alternativen wünscht. Und da scheint es mir so zu sein, dass eben die Menschen in Sachsen-Anhalt auch vermehrt auf die ostdeutschen Nachbarländer schauen, die eben dort relativ, ich sag mal in Anführungsstrichen, erfolgreich auch damit sind. Ich meine, Orban ist jetzt auch schon relativ lange dort an der Macht. In Polen haben wir immer wieder Wechsel, aber in Ungarn ist es ja schon relativ stabil. Ob es jetzt unbedingt positiv ist, sei nochmal dahingestellt.
Ja, man will eine Veränderung, ja. Und das ist ja offensichtlich. Und da finde ich eigentlich, und das ist meiner Meinung nach wirklich die spannendste Zahl oder die spannendsten zwei Zahlen in diesem ganzen Sachsen-Anhalt-Monitor, die auch in der breiteren Medienberichterstattung gar nicht so aufgetaucht sind, hatte ich das Gefühl. Aber das ist ja das Wildeste, was daraus kam, ist, 33% der Befragten sagen, die Lebensbedingungen werden durch Reformen nicht besser, wir brauchen eine Revolution. Und 22% sagen, der Staat ist ein Instrument der Unterdrückung, das abgeschafft werden muss. Und hier sind wir ja auf der Spur der AfD-Wähler. 33%, das ist weniger als das, was sie in den Umfragen hat, aber dann rechnest du halt nochmal die knappen 10% auf, die aus so einer enttäuschten bürgerlichen Konservativismus die AfD wählen und dann bist du locker bei diesen 40%. 33% der Menschen in Sachsen-Anhalt sagen, wir brauchen eine Revolution. Also da würde so mancher Linker von träumen, aber ich glaube, die wollen eine andere Revolution. Und das ist bemerkenswert. Das ist wirklich bemerkenswert, weil genau das ist doch das, warum die AfD momentan so erfolgreich ist. Weil die AfD ist eine Projektionsfläche für die Unzufriedenheit, mit abstrakte Unzufriedenheit mit dem Status quo. Und man projiziert alles Erdenkliche, alles, was besser ist, in die AfD rein. Egal, ob sie irgendwas tatsächlich praktisch dazu beiträgt, umzusetzen oder welche Vorschläge sie konkret macht, wie sie irgendwas verbessern will. Man projiziert die Unzufriedenheit in die AfD rein und glaubt, die AfD sei eine Art revolutionäre Kraft, die am Ende alles besser macht. Und das ist das Spannende daran. Genau deswegen ist die AfD ja dezidiert vor allem keine konservative Partei. Das ist es ja immer so. Das ist doch ein völliger Trugschluss zu sagen, dass die AfD konservativ ist. Die AfD ist das Gegenteil. Die AfD will radikalen Umsturz, radikale Veränderungen. Das ist egal, wie man das bewertet. Das ist einfach das Gegenteil von einem klassischen Konservativismus, der sagt, ey, wir müssen mal langsam machen, uns ganz langsam anschauen, wie wir müssen das Gute bewahren und mit ganz behutsamen Schritten es verändern oder verbessern. Und das ist, finde ich, einfach ein spannender Trugschluss. Und hier sehen wir eben, dass genau dieses Mindset, glaube ich, ein großer Teil ist des Erfolges der AfD.
Ja, da würde ich noch kurz bei bleiben, denn es geht ja noch weiter mit diesem Aspekt der 33%. Weil du ja auch gesagt hast, eigentlich würde man sowas eher von Linken erwarten. Das ist ja der klassische Spruch. Revolution ist ja quasi immer so der linke Aspekt, wobei das ja aus der Geschichte auch so ein bisschen kommt. Und wenn man sich jetzt eben anguckt, was der Monitor eben als Ergebnis ausgibt, beziehungsweise in dem Fall als eine eigene Berechnung, da ist es spannend, dass gerade im linken Bereich man unterdurchschnittlich stark sich für eine Revolution ausspricht, sondern vor allem im rechten und extrem rechten Bereich diese Forderung aufgemacht wird und man sich sogar in der Mitte, also bei den Menschen, die sich scheinbar oder die Sachsen-Anhalt-Monitor der Mitte zurechnet, die liegen ungefähr auf dem Wert. Das heißt, also hier in dem Fall 31% der Menschen, die der Mitte zugerechnet werden, befürworten eine Revolution und den Staat als Unterdrückungsmerkmal oder als Unterdrücker zu bezeichnen, ist auch 21% innerhalb der Mitte. Das heißt, natürlich ist es so, dass dieser konservative Aspekt damit reinfällt, aber, und das finde ich dahingehend auch spannend, dass sogar ein Teil der Menschen, die der Mitte zugerechnet werden, mittlerweile eine Revolution befürworten. Klassischerweise hätte man ja einen Peak links gehabt, also dass Linke eben für eine Revolution sind und rechts dann vielleicht auch. Aber das haben wir eben nicht mehr, sondern wir haben so ein ganz, also eine ganz klare Kurve, die nach oben geht, von links unten bis nach rechts eben nach ganz oben. Und das ist, glaube ich, auch eine Veränderung, die es so früher nicht gab. Früher hätte ich gesagt, wäre es ein U gewesen und jetzt eben eine ganz klassische Kurve, die wir da haben. Und das ist, glaube ich, auch eine Entwicklung, auf die man tatsächlich achten muss, die eben genau auch damit reinspielt und die das Ganze, glaube ich, auch vielleicht noch mal ein bisschen gefährlicher macht, wenn man in die Zukunft schaut.
Ja, da sucht die Linke in der postmodernen Welt seit Jahrzehnten bis Jahrhunderten nach einem neuen revolutionären Subjekt. Und am Ende finden es die Rechten in Sachsen-Anhalt.
Ja, so wird's leider wahrscheinlich laufen. Aber zurück, weil ich finde noch einen anderen Punkt spannend. Also das mit der Revolution ist tatsächlich etwas, was ein bisschen bedenklich ist. Gerade wenn man auch schaut, dass eben ja, wir in den vergangenen Monaten ja auch immer wieder vor allem rechte Umtriebe hatten, rechte Gruppierungen hatten, die eben eine Revolution angestrebt haben, die versucht haben, oder die nicht versucht haben, sondern die Revolution geplant haben, sächsische Separatisten etc. Ich finde noch einen anderen Punkt spannend. Es wurde nämlich auch nach Zufriedenheiten gefragt. Und da finde ich es tatsächlich spannend. Und das ist tatsächlich auch so ein bisschen das, worüber wir immer wieder ja schon gesprochen haben. Was ich aber wirklich bedenklich finde und auch, ich kann es tatsächlich sogar in Teilen nachvollziehen, ist die Aussage, Parteien wollen nur die Stimmen der Wähler, ihre Ansichten, also die Ansichten der Wähler, interessieren die Parteien nicht. Da haben 71% zugestimmt oder stark zugestimmt. 71% haben also tatsächlich sozusagen kein Vertrauen mehr in die Parteien. Und das finde ich spannend und das, also da muss man natürlich auch die Frage stellen, Parteien, ich würde fast vermuten, dass Parteien hier die sogenannten klassischen Altparteien meint und dass die AfD da nicht so drunter fällt nach aktuellem Stand, weil sie eben noch eine relativ neue, relativ junge Partei ist, vielleicht auch das BSW, sondern dass sich das eher auf die großen alten Parteien bezieht, dass man sich eben nicht auf die Ansicht oder nicht für die Ansichten der Wählerinnen und Wähler interessiert. Und das kann ich zum Teil nachvollziehen.
Ja, aber auch da ist es ja trotzdem total wild, weil auch das ist ja nur ein Gefühl, was offensichtlich, und das sagen die Zahlen ja auch, abgekoppelt ist von dem tatsächlichen, von der tatsächlichen Realität der Menschen, wenn 90% sagen, also in Sachsen-Anhalt, dass sie mit ihrer persönlichen Situation zufrieden oder sehr zufrieden sind. Besonders stark ist die Bindung an den Wohnort, an Ostdeutschland und an Sachsen-Anhalt. Und auch die Landesregierung, immerhin, also jetzt die CDU-geführte Landesregierung, genießt immerhin noch mit 64% Vertrauen deutlich mehr als die Bundesregierung. Da ist es nur 41%. Also ich finde, wir sehen hier schon eine ganz große Diskrepanz zwischen der tatsächlichen Wahrnehmung der eigenen, wenn man jetzt wirklich über sich selber nachdenkt, die Leute sagen, hey, ist doch eigentlich alles okay, aber sie glauben trotzdem, alles ist so beschissen, dass wir eine Revolution brauchen. Und das ist wirklich eigentlich eine wilde Diskrepanz. Das passt ja tatsächlich nicht zusammen. 90% der Leute in Sachsen-Anhalt sagen, sie sind zufrieden oder sehr zufrieden mit dem Leben, was sie haben, und 33% sagen trotzdem, sie wollen eine Revolution. I don't know, also ich weiß ja gar nicht, was wollen die denn mit dieser Revolution, was soll denn dann noch besser werden, wenn sie dann eigentlich alle zufrieden sind? Aber natürlich, und ich glaube, das ist natürlich ein Punkt, wovon die AfD natürlich, es ist immer das Gleiche, ja, ich weiß, aber die AfD profitiert natürlich davon, dass es in Teilen wirklich schlecht läuft und alle sagen, dass es schlecht läuft in Deutschland. Und das ist ja aber immer auf so einer Metaebene. Wenn die Wirtschaftsverbände von mir aus ja auch zu Recht irgendwie sagen, wie scheiße alles ist, Rezession und Abschwung, das ist ja nichts, was jeder individuell direkt merkt in seinem persönlichen Leben. Klar, wenn das dazu führt, dass du deinen eigenen Job verlierst, dann safe, auf jeden Fall. Nur wenn diese Zahlen, diese Wirtschaftsdaten, das ist ja super abstrakt, aber die Leute, das macht halt Eindruck auf die Leute, auch wenn sie eigentlich nichts davon merken im aktuellen Moment, vielleicht in ihrer eigenen Lebensrealität. Und ich glaube, das ist sowas, und ich glaube auch, dass das hat zum Beispiel die CDU und Friedrich Merz, sie haben das, glaube ich, erkannt, sie wissen noch nicht, wie sie da raus sollen. So immer dieses, die beschweren sich ja auch so über dieses Lamentieren, immer, es sei doch alles nicht so schlecht, wir dürfen doch alles nicht so schlecht reden. Ja, es ist halt nun mal, wie es ist. Es ist da irgendwie so eine Dynamik in Gang gekommen, aus der man gerade schwierig rauskommt.
Ja, und das ist ja auch so ein bisschen das, was Sie in der Studie auch sagen, weil zum einen, hast du ja richtig gesagt, der Großteil ist sehr zufrieden oder zufrieden mit der eigenen wirtschaftlichen Lage, aber gleichzeitig, und das ist halt auch wieder so spannend, weil das gefühlt widersprüchlich ist in dieser Studie, dass die Hälfte der Befragten meint, weniger zu bekommen als ihren gerechten Anteil. Also 90% sind eigentlich zufrieden, aber sie finden es ungerecht, dass sie weniger bekommen, als ihnen eigentlich zusteht. Das zeigt sich dann auch daran bei Ergebnissen, wenn es darum geht, dass diese klassischen Bürgergeldempfänger oder Langzeitarbeitslose zu viel bekommen, auf Kosten des Staates leben. Auch das gibt relativ hohe Werte. Und die Autoren der Studie nennen das Ganze, das sprechen sie von relativer Deprivation. Das heißt eben, also die Autoren machen da dann ein Beispiel, dass man fühlt sich benachteiligt, ganz unabhängig von dem, was man selbst hat, weil man sich eben mit anderen Leuten vergleicht. Und da hat man immer das Gefühl, die anderen haben mehr. Und das ist ja auch so dieser klassische Aspekt, wenn man so ein bisschen überlegt, diese ganzen Debatten, die geführt wurden und dass es immer wieder hieß, die ganzen Asylbewerber, die herkommen, die hätten alle Handys etc. Das würde in meinen Augen genau zu diesem Aspekt dieser relativen Deprivation passen, nämlich dass man es als ungerecht empfindet, dass andere Leute für weniger tun, das Gleiche bekommen wie man selbst. Und das scheint in Ostdeutschland so ein Phänomen zu sein. Andere Punkte finde ich jetzt gar nicht so entscheidend, weil es, finde ich, auch viele Sachen gibt, die gar nicht so negativ sind. Zum Beispiel war eine Frage auch, die jetzt in eine ganz andere Richtung geht. Woher kommen wir vielleicht gleich darauf zu sprechen?
Kannst auch jetzt drauf zu sprechen kommen, wenn du möchtest.
Ja, es ist halt dann plötzlich wieder ein großer Sprung in eine ganz andere Richtung. Aber vielleicht passt es trotzdem dazu, weil ja auch immer gesagt wird, die Menschen in Ostdeutschland seien so rassistisch etc. Aber das finde ich dahingehend ganz spannend, dass zum Beispiel nach der Frage, ob man Angst vor, in Anführungsstrichen, Angst vor einem schwarzen Mann hat, ich glaube, es war ein bisschen anders formuliert, aber so in die Richtung ging es, das ist quasi nicht vorhanden in Sachsen-Anhalt. Das heißt, man hat überhaupt keine negativen Bezüge zu schwarzen Menschen oder zu dunkelhäutigen, ja, zu schwarzen Menschen. Das ist so ein bisschen auch ein spannender Punkt, weil dieser klassische Rassismus spielt in Sachsen-Anhalt zumindest auf den ersten Blick erstmal keine entscheidende Rolle, sondern es geht da um andere Sachen, die eine entscheidende Rolle spielen, weil nämlich die Frage nach dem Islam zum Beispiel sehr stark polarisiert in Sachsen-Anhalt.
Ich glaube aber auch, das ist quasi eine neue Entwicklung, zu der die AfD sehr stark beigetragen hat. Und zwar die Erkenntnis der Menschen zu sagen, oder auch sich vielleicht dann am Ende selber auch so wahrzunehmen, zu sagen, ich bin ja kein Rassist, aber, sagen wir so. Also, dass man mehr, man es geschafft hat, eine in Teilen rechtsextremes Weltbild so vorzeigbar zu machen, dass die Leute quasi schon dann differenzierter sind oder zumindest auch wissen, wie man auch kommuniziert über gewisse Positionen. Und außerdem glaube ich halt tatsächlich, auch wenn das immer gerne so gesagt wird, die klassische, also die Migrationsproblematik ist natürlich ein großes Thema für die AfD, aber diese klassische rassistische Erzählung ist nicht das, was der AfD die Stimmen oder die Zustimmung gerade eine klassische rassistische Erzählung ist nicht das, womit die AfD gerade punktet oder so. Die Leute wollen die AfD, glaube ich, aus diesem Grund, dass sie in der AfD so eine Art revolutionäre Kraft sehen gegen den verhassten Status quo. Und das wiegt deutlich mehr als tatsächliche Ressentiments gegen Menschen, die eine andere Hautfarbe haben beispielsweise.
Ja, definitiv spielt das damit rein, wobei man natürlich auch sagen muss, in diesen Befragungen gibt es eine gewisse Form der Fremdenfeindlichkeit, aber die richtet sich zumindest vom Gefühl her tatsächlich nicht gegen schwarze Menschen oder Asiaten. Ich habe es jetzt auch nochmal gefunden. In dieser Befragung sagen 2%, sie stimmen voll und ganz zu, dass Asiaten ihnen die Arbeitsplätze wegnehmen würden, und bei 5%, dass schwarze Menschen einem Angst machen. Also das ist relativ gering. Wie gesagt, anders sieht es aus, wenn man sich den Bezug zum Islam zum einen anschaut, aber auch ganz allgemein, und das ist das, was du vielleicht so ein bisschen meintest, die Frage war, bei der Überprüfung von Asylanträgen sollte der Staat großzügig sein. Und das lehnen 52% der Menschen ab, wenn ich das richtig sehe. Wenn ich es richtig aus dieser Studie heraus lese oder aus der Tabelle, das ist, glaube ich, so ein Punkt. Also man hat, glaube ich, auf der einen Seite, man macht einen Unterschied zwischen den Menschen, die dort vor Ort sind, die eben auch einen Beitrag leisten, und denen, die neu dazukommen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was damit reinspielt, dass der Aspekt des Asyls, glaube ich, mittlerweile eine größere Rolle spielt als der Aspekt von Menschen, die man vor Ort kennt. Und das ist ja auch immer das Spannende an Ostdeutschland, dass der Ausländeranteil dort ja sowieso schon deutlich geringer ist als im Westen.
Aber das ist so ein bisschen das, was ich gerade versucht habe zu sagen, dass es schon eine Entwicklung, wie gesagt, irgendwie dahin gab, zu sagen, wir fokussieren vielleicht eine internalisierte Fremdenfeindlichkeit, die externalisieren wir jetzt tatsächlich auf die Leute, die noch dazukommen könnten, und nicht auf die schon da sind. Und das ist ja auch die Erzählung, die die AfD zum Beispiel nach außen hat. Also was die Leute insgeheim denken, kann ich nicht beurteilen. Aber die AfD sagt auch, jeder, der hier arbeitet und hier ist und einen deutschen Pass hat, der ist herzlich willkommen. Und wir dürfen gar nicht darüber reden, dass wir Passdeutsche abschieben, weil dann gleich der Verfassungsschutz vor der Tür steht.
Ja, das ist genau der Punkt, was ich da so ein bisschen im Hinterkopf hatte, wenn man eben auch überlegt, sozusagen ein bisschen aus der Geschichte, dann haben wir natürlich in Ostdeutschland zum einen aus der Geschichte heraus mehr Asiaten, ist jetzt nicht ganz der richtige Begriff, aber wir haben ja vor allem Vietnamesen in Ostdeutschland gehabt, die eben im Rahmen des Abkommens zwischen der DDR und Vietnam, da waren, gleiches gilt ja auch für schwarze Menschen, die eben dieses Abkommen DDR-Mosambik war es, glaube ich, hatten. Das heißt, in Anführungsstrichen sind diese Menschen dort schon, das klingt jetzt total dumm, aber sind dort schon länger bekannt, wohingegen eben Menschen mit muslimischem Glauben quasi erst seit dem Ende der DDR dort eine Rolle spielen. Und ich hatte auch nochmal geguckt, weil mich das interessiert hatte, weil in der Befragung nur 0,2% der Befragten, ich glaube, es waren 3 Stück oder so, tatsächlich Muslime waren. Und ich wollte einmal gucken, wie so die tatsächliche Anzahl von Muslimen in Sachsen-Anhalt ist. Die liegt so ungefähr bei, also Schätzungen gehen da auseinander zwischen 30.000 bis 60.000 Muslimen, die in Sachsen-Anhalt leben. Das sind 2 bis 3% der Bevölkerung. Also das heißt, da ist die Studie ein bisschen nicht ganz repräsentativ, weil eben der Anteil von Muslimen dort auch ein bisschen gering ist. Nichtsdestotrotz ist es scheinbar so, dass es dort noch eine größere Abneigung gerade gegen diese Menschen zu geben scheint. Auch vor dem Hintergrund, weil eben gefragt wurde und weil eben knapp 40% beziehungsweise 50% auch sagen, also 50% sagen oder stimmen voll und ganz oder eher zu, dass der Islam eine rückständige Religion ist, die unfähig sei, sich an die Gegenwart anzupassen. Was man auch dazu sagen muss, was ein besserer Wert ist, als den letztes Jahr die Leipziger Autoritarismusstudie herausgebracht hat, die ist nämlich davon aus, oder die sind zu dem Ergebnis gekommen, dass 70% der Menschen das sagen. Jetzt sind es also nur noch, ja, eben knapp 50%, ist die Frage, ob das mit dem Aspekt zusammenhängt, den du jetzt genannt hast, dass man doch so ein bisschen wieder diesen Aspekt der sozialeren Erwünschtheit hat, was ja aber auch wieder dem widersprechen würde, was wir gesagt haben oder was wir ja öfter schon zur Sprache gebracht haben, dass viel mehr gesagt werden kann als früher. Das heißt, das ist so ein bisschen vielleicht auch noch ein Punkt, der damit reinspielt.
Ja, ich glaube, es ist halt so eine unterbewusste strategische Erkenntnis vieler Menschen zu sagen, eine gewisse Mäßigung ist sinnvoll, weil man jetzt gerade eine Machtoption für seine Positionen sieht in der AfD. Und dafür ist diese Mäßigung auch akzeptabel für viele Leute, glaube ich, auch innerhalb der AfD, by the way. Und zu sagen so, der Fokus liegt jetzt darauf, diese Machtoption vielleicht irgendwann nutzen zu können. Und dafür braucht man ein moderateres Auftreten im Zweifel, um die paar noch dazu zu gewinnen, die man vielleicht doch irgendwie eher aus der konservativen Mitte mit rübernehmen könnte.
Genau, wo ich vom Kekser weiß, der Erste aufzureden. Ja, wobei du jetzt natürlich sehr stark aus einer AfD-Perspektive argumentierst, finde ich. Also du, das ist ja so ein bisschen das, was die AfD von sich sagt, dass sie eben versucht, ein bisschen moderater zu klingen. Bei der klassischen Bevölkerung, also die jetzt ja hier auch im Fokus stand, würde ich das gar nicht so in den Fokus stellen.
Ja, aber ich glaube, deswegen meinte ich, es ist so eine unbewusste, auch bei der, vielleicht bei AfD-Unterstützern innerhalb der Bevölkerung, eine Art unbewusste Akzeptanz dieser Strategie und sie dann quasi so diffus zu übernehmen und zu sagen, oder zu kopieren in a way, um zu sagen so, wir gehen das hier jetzt mit und wir verstehen, dass das für unsere Interessen jetzt gut ist, weil wir sehen in der AfD eben eine realistische Perspektive, dass sich mal was ändert.
Ja, okay.
Die man ja vorher nicht hatte. Also auch zu entscheiden, beispielsweise für gestandene Neonazi- und Rechtsextremisten vielleicht jetzt die Überlegung zu machen, will ich weiterhin irgendwelche marginalisierten Neonazi-Parteien wählen oder liebäugle ich doch eher mit der AfD, weil ich sehe, da ist es eine realistische Chance, dass da mal was passiert.
Ja, da hast du soweit einen Punkt, aber trotzdem ist es doch gerade die Ost-AfD, die eigentlich auch eher für den Klartext steht und doch eigentlich auch, ja, wobei auch da kann man wieder sagen, auch im Westen gibt es das, aber sagen wir mal, der ganze Flügelaspekt ist ja auch sehr stark im Osten, weshalb eigentlich ja genau da dieser Punkt ist und das ja auch immer wieder zur Debatte steht, was ja auch jetzt auf unterschiedlichen Wegen wieder über Trump etc. angespielt wird, diese angebliche Einschränkung der Meinungsfreiheit, wäre dann ja wieder so ein Punkt, wo man eben sozusagen davon ausgeht, dass das tatsächlich ein vorherrschendes Phänomen wäre, dass man sich da unterdrückt fühlt. Jetzt bin ich aber gerade nicht mehr ganz sicher, ob die Studie was dazu abgefragt hat, wie es um das Thema Meinungsfreiheit in Deutschland beschränkt ist. Und ich glaube, das spielt spielt jetzt keine entscheidende Rolle dabei, weil das jetzt hier nicht dezidiert abgefragt worden ist. Deswegen könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass die Leute schon relativ offen geantwortet haben, auch vor dem Hintergrund, dass es ja eben auch den Vergleich zu der Leipziger Autoritarismusstudie gibt, die eben bis auf diesen Aspekt, der Islam ist rückständig, eigentlich zu relativ ähnlichen Ergebnissen gekommen ist, wie eben jetzt der Sachsen-Anhalt-Monitor. Deswegen, und es passt ja auch so ein bisschen zu den Zahlen, die wir haben, dass nämlich, wie gesagt, knapp 40% der Menschen in Sachsen-Anhalt oder 40% der Befragten sich vorstellen können, die AfD zu wählen. Passt ja so ein bisschen auch zu den Werten, wenn man sagt, okay, alle Menschen, die jetzt ein Problem in dem Fall mit Muslimen haben oder mit Sinti und Roma, die würden die AfD wählen und dann wären wir knapp bei diesen 40%.
Ja, ich glaube aber grundsätzlich, dass sowieso, weil wir jetzt so lange über, ich sag mal, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit geredet haben, dass das gar einfach auch für viele Leute, vor allem in Sachsen-Anhalt oder im Osten, dann doch gar nicht so ein wichtiges Thema ist grundsätzlich momentan. Und zum Beispiel auch eine Zahl aus dem Monitor: 83% der Menschen in Sachsen-Anhalt glauben künftig nicht mehr in Frieden leben zu können. Und hier sind wir natürlich bei einem Thema, was die Leute gerade sehr umtreibt, und zwar der Konflikt mit Russland und wie man darauf reagieren sollte. Und wir wissen ja alle, dass geneigte AfD-Wähler oder auch Linke und BSW-Wähler da eher der Meinung sind, dass die aktuelle Politik Europas eskaliert. Und deswegen sie halt glauben, sie müssten da was anderes wählen, weil man mehr auf Diplomatie setzen will, wie auch immer. Also ich glaube, das ist ein sehr relevanter Punkt momentan und der treibt die Leute natürlich auch zu anderen Parteien oder natürlich auch zur AfD.
Ja, da kann man vielleicht auch nochmal den Switch machen zu jemand ganz anderem, weil dieser Kriegsaspekt und dieser Wehrpflichtaspekt natürlich eine wichtige Rolle spielt. Kann man vielleicht, finde ich, auch so ein bisschen daran sehen, das geht jetzt in eine ganz andere Richtung, aber dass der Rapper, ist es glaube ich Finch, ja auch.
Oh, der ist schrecklich, der Typ, Alter.
Ja, aber ganz abgesehen davon, er symbolisiert ja gerade für junge Menschen auch so einen Teilaspekt von Ostdeutschland, der immer mit ihm verbunden ist, weil er ja selbst quasi, nicht selbst quasi, sondern er ist ja auch, wenn man das so möchte, Ostdeutscher. Und das heißt, das ist ja auch was wir gesagt haben oder was ich spannend finde, dass junge Menschen in Sachsen-Anhalt sich gar nicht so sehr als Sachsen-Anhaltiner sehen, sondern als Ostdeutsche. Und worauf ich jetzt hinaus will.
Ostdeutschland.
Genau. Und dass eben er jetzt auch ein Lied gemacht hat, was sich explizit nochmal gegen Krieg, gegen die Wehrpflicht wendet, was in meinen Augen finde ich auch nochmal genau diesen Aspekt, den du gerade genannt hast, bestätigt oder bestärkt, dass wir gerade im Osten genau das eben haben, diese potenzielle Angst oder diese potenzielle Sichtweise von einem möglichen Krieg, der kommen wird, wobei man eben die Frage stellen muss, wie wird der ausgelöst etc. pp. Und da gibt es dann ja auch nochmal die Fragen, die so ein bisschen dahinter stehen. Und spannend ist, dass eigentlich auch ein relativ positiver Aspekt zu Europa gesehen wird. Und Europa steht ja eigentlich auch eher für diesen Friedensaspekt, wenn man das so möchte. Wobei der ja mittlerweile mehr und mehr in den Hintergrund tritt, weil Europa ja oder die EU ja immer mehr als regulierendes Objekt und als Wirtschaftsobjekt und nicht so sehr als politische Idee für einen europäischen Frieden gesehen wird. Da kommt jetzt in mir der Europäer raus.
Ja. Ich möchte aber nur kurz sagen, nur um das klarzustellen, dass natürlich Finch dann eher also der Rapper repräsentiert natürlich dann eher eine, ich sag mal, Anti-Kriegs-, Anti-Wehrpflicht-Rhetorik von links. Also weil er, ich glaube, sich dezidiert schon eher als so einen linken Rapper sieht.
Ja,
er hat ja auch sehr viel so Anti-Israel und Pro-Palestine-Sachen gemacht.
Echt? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Also was ich nur mitbekommen hatte, ist, dass er dieses war das vor der letzten Bundestagswahl, dieses Lied gegen die AfD gemacht hat.
Ja,
deswegen
genau.
Ist so leicht, wenn du dumm bist.
Ja, da hat er so Verschwörungstheorien aufs Korn, auf die Schippe genommen.
Wo wir aber schon dabei sind, weil auch da kann man noch mal kurz bei ihm bleiben. Das Leben ist so leicht, wenn du dumm bist, ist zumindest laut Sachsen-Anhalt-Monitor gar nicht so falsch gewesen, als er das zitiert hat. Weil wenn man sich das anschaut, je höher der Bildungsstand der Menschen ist, desto geringer war zumindest in diesen Ergebnissen des Sachsen-Anhalt-Monitors die Gefahr beziehungsweise die Zustimmung zur Demokratie. Das heißt,
du willst jetzt aber nicht alle Menschen, die kein, die mit einem niedrigeren Bildungsgrad als dumm bezeichnen, oder?
habe ich jetzt gemacht, hast du gehört. Grüße gehen raus. Nein, was ich sagen wollte, ist, dass zumindest laut Ergebnissen des Monitors Menschen, die eine formal niedrige Bildung haben, nur zu 20% solide Demokraten sind und zu 75% fragile Demokraten sind. Bei Menschen mit einer formal hohen Bildung haben wir 66% solide Demokraten und in Anführungsstrichen nur 32% fragile Demokraten. Was also heißt, je höher die formale Bildung, desto geringer ist das oder geringer scheint das Risiko, ein fragiler Demokrat oder sogar ein Autokrat zu werden. Das,
was natürlich ja aber auch mit dem Lebensstandard wahrscheinlich korreliert, ne? Also
kommt auch noch mit dazu. Bei 18- bis 24-Jährigen ist es übrigens ungefähr ausgeglichen. Da hat man knapp 50% solide Demokraten und 43% fragile Demokraten und 7% Autokraten. Und bei äußerst links, witzigerweise, den höchsten Wert, 68% der Menschen, die als äußerst links eingestuft werden, gelten als solide Demokraten. Bei äußerst rechts sind es gerade mal 8%.
Was sind das für Linke?
Ja, gibt wohl keine.
Also zumindest keine Linksradikalen offensichtlich.
Ja, weil hier steht äußerst links. Das müssen ja dann die sein, ja, die relativ am Rand stehen. Aber ja, um es vielleicht noch zu Ende zu bringen, formal hohe Bildung heißt Abitur oder Fachhochschulreife. Niedrige Bildung, formal niedrige Bildung heißt Hauptschulabschluss, kein Abschluss, Abschluss, Polytechnische Oberschule, 8. Klasse. Ja, das nur noch kurz dazu.
Ja, Sven, ich habe jetzt auch gar nicht mehr so viel. Hast du noch, was dir unter den Nägeln brennt zu dem Monitor?
Nee, tatsächlich, also ein Punkt, den man immer noch mal nennen kann, was ich spannend finde, ist, dass wir in Sachsen-Anhalt gar nicht, oder was heißt gar nicht, das war ja noch nie so, dass man eben da eine rechtsextreme Mehrheit hat, sondern das sind knapp 10% der Menschen in Sachsen-Anhalt, die eben tatsächlich eine dezidierte rechtsextreme Meinung haben, sondern es gibt eben eine sehr hohe Fluktuation, die dann eben auch sehr weit in die Mitte geht. Was ich aber spannend finde, und das ist vielleicht, um das abzuschließen, um nochmal auch den Switch zu links gerichtet nochmal zu machen, den wir ja in den letzten Wochen auch immer wieder gemacht haben. Auch das ist nämlich abgefragt worden sondern es ging auch um Antisemitismus im Sachsen-Anhalt-Monitor. Und da finde ich es spannend, dass sie schreiben in der Zusammenfassung am Anfang: Tradierter Antisemitismus wird von einer deutlichen Mehrheit, in Klammern 70-80%, zurückgewiesen, ist aber bei einem Fünftel bis Viertel virulent. Der Schuldabwehr-Antisemitismus wird nur teils mehrheitlich zurückgewiesen und ist bei knapp weniger beziehungsweise knapp mehr als der Hälfte virulent. Jetzt wird's spannend. Israel-bezogener Antisemitismus ist durch neue Varianten ergänzt worden, in Kombination mit Schuldabwehr mehrheitlich verbreitet und wird auch in anderen Varianten teils nicht mehrheitlich zurückgewiesen. Die verschiedenen Ausdrucksformen sind unterschiedlich breit in sozialen und politischen Milieus verbreitet. Sekundärer Antisemitismus ist stärker in rechten Milieus vorhanden. Israel-bezogener Antisemitismus ist in den Klammern äußerst links deutlich vorhanden und noch weiter im äußerst rechten Spektrum verbreitet. Bildung wirkt Antisemitismus entgegen. Autoritäre Persönlichkeitsstrukturen und Verschwörungsmentalitäten verstärken ihn. Ist, finde ich,
erwartbar.
War erwartbar, aber nochmal, ich sag mal in Anführungsstrichen, schön, das hier nochmal auf schwarz auf weiß zu haben, dass das eben tatsächlich etwas ist, was sich weiterentwickelt und eben, was ich spannend finde, äußerst links und äußerst rechts haben beide, gerade beim Thema israelbezogener Antisemitismus, eine sehr hohe Überschneidung.
Das Problem ist nur daran, ne, dass natürlich der Begriff israelbezogener Antisemitismus so im Feuer steht, dass die Menschen, vor allem auf der linken Seite, denen man das dann da vorwirft, was man ja hier offensichtlich auch abgefragt hat, das ja einfach leugnen würden, dass das Antisemitismus sei. Und ich finde es grundsätzlich, es geht jetzt ein bisschen weg vom Thema, eine bedenkliche Entwicklung, weil das ist ja nicht so, dass sich das irgendwelche verrückten Antideutschen ausgedacht haben. Das sind ja schon wissenschaftliche Konzepte, die operationalisiert sind und hier ja auch abgefragt werden. Aber das zählt halt alles nicht mehr, weil man für die eigene kognitive Dissonanz einfach den eigenen Antisemitismus abschaffen muss. Und deswegen sagte dieser der israelbezogene Antisemitismus, der sei gar keiner. Also die Linken vor allem, die Rechten, die haben ja kein Problem, oft sich selber als Antisemiten zu bezeichnen.
Das stimmt, definitiv. Aber das ist ja eine Debatte, die wir auch schon öfter geführt haben, wo man, glaube ich, einfach nicht zu einem sinnvollen Ergebnis kommt. Als letzten Punkt würde ich nochmal darauf zu sprechen kommen, auf die Frage dieser Sachsen-Anhalt-Monitor. Der ist vor knapp 2 Wochen rausgekommen, war aber gar nicht so groß Thema in den Medien. Es gab so ein paar Berichte, die haben sich aber tatsächlich vor allem auf sachsen-anhaltinische Medien fokussiert. Es gab, glaube ich, noch ein Interview in der Zeit und ein, zwei andere Artikel, aber groß flächendeckend ist der nicht aufgeploppt, was ich dahingehend spannend finde, dass ja schon sehr interessante Zahlen da drin sind. Wo er logischerweise aufgeploppt ist, ist im Landtag von Sachsen-Anhalt. Und da finde ich es spannend, dass ein Aspekt innerhalb der Debatte noch aufgemacht wurde, der jetzt auch nicht überraschend kommt, muss man dazu sagen. Ich zitiere mal Herrn Kirchner von der AfD, der sagt in Anlehnung an die Abkürzung des Sachsen-Anhalt-Monitors SAM, also SAM, hat Kirchner diesen als eine schwurblige, anmaßende Meinungsmache betitelt. Und das finde ich dahingehend spannend, dass das auch so ein bisschen diese Entwicklung ist, die wir seit ein paar Jahren kennen, dass gerade aus der AfD heraus Wissenschaft immer mehr in Frage gestellt wird. Das heißt, dass die Ergebnisse dieses Monitors gar nicht für voll genommen werden, sondern dass man tatsächlich mehr und mehr eine Wissenschaftsfeindlichkeit, könnte man mittlerweile fast schon sagen, hier zum Alltag gehört. Das kennen wir im Endeffekt seit dem Aufploppen von Corona, wo das ja auch verstärkt wahrgenommen worden ist. Geht zusammen mit Vertrauensverlust in Institutionen etc. pp. Und da finde ich es aber spannend, dass in dem Sachsen-Anhalt-Monitor immerhin noch knapp über 70% eigentlich mit am meisten Vertrauen in die Wissenschaft haben. Ich glaube, Polizei hat das allerhöchste Vertrauen und dann kommt schon die Wissenschaft. Und das finde ich eigentlich spannend und das ist eigentlich erstmal noch positiv, weil das ja auch so ein bisschen nochmal zeigt, okay, es gibt noch Institutionen, denen man vertraut in Sachsen-Anhalt.
Ja, ich finde grundsätzlich ist diese Studie ja auch deswegen so spannend, weil sie diese Diskrepanzen auch zeigt, wie gesagt, auch mit dieser Zufriedenheit. Also das ist ja was, wo man mitarbeiten kann, so, ne, mit den Leuten zu sagen, so, ey, ist es denn jetzt alles wirklich so schlimm, wie ihr immer glaubt? Brauchen wir jetzt wirklich die Revolution? Oder wird durch die Revolution vielleicht alles nur noch beschissener, ne? Also das wäre die große Frage. Und egal, von wem die Revolution kommen würde. Und deswegen, also eigentlich ist es ja ein positiver Wert, dass 90% der Leute da sagen, ist doch eigentlich alles okay und ich fühle mich wohl hier in meinem ostdeutschen Bundesland.
Definitiv. Und als allerletztes Wort von mir, was auch positiv ist, du hast ja die Verbundenheit auch schon mal angesprochen, was ich auch finde, was sich positiv entwickelt, ist, dass die Verbundenheit auch mit Europa, auch mit Gesamtdeutschland in den vergangenen Jahren alles in allem eigentlich gestiegen ist und bei Europa auch den höchsten Wert jemals hatte, den der Sachsen-Anhalt-Monitor abgefragt hat. Das heißt, auch hier haben wir eigentlich positive Entwicklungen. Wo die herkommen, kann ich jetzt nicht genau sagen, aber von meinem Gefühl her wäre es eher, dass Jugendliche doch mehr oder weniger auch einen positiven Bezug zur Europäischen Union haben, weil sie natürlich auch davon profitieren, Reisefreiheit, EU-Roaming etc. Das sind natürlich auch Punkte, wo man sagen kann, okay, da fühlen sich die ostdeutschen Jugendlichen mehr zu verbunden. Witzigerweise fühlen sich die Jungen, also 18- bis 30-jährigen Menschen, stärker mit Europa verbunden als mit Deutschland oder mit Sachsen-Anhalt. Das finde ich tatsächlich spannend. Aber
das ist wirklich bemerkenswert.
Ja, also und auch nur knapp unter dem ostdeutschen Wert. Das heißt, eigentlich eine positive Entwicklung. Finde ich spannend, das mal noch im Hinterkopf zu behalten.
Ja, dann in dem Sinne, ich weiß ja nicht, wer das jetzt hier direkt am 24. hört, dann noch schöne Weihnachten. Auf dem Weg irgendwie noch rechtzeitig nach Hause zu kommen zum unter den Weihnachtsbaum, zum Geschenke auspacken. Ja, einen guten Rutsch. Ciao.
Ja, guten Rutsch. Bleibt uns treu auch im neuen Jahr. Und dann hören wir uns in alter Frische, wenig verkatert, im neuen Jahr wieder. Du musst noch Tschüss sagen. Du sagst immer Tschüss am Ende.
Au revoir.